Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich und im Fürstentum Liechtenstein, das ja dem Zeitgeist auch immer wieder auf produktive, faszinierende Art und Weise trotzt. Man muss sich ändern, um sich treu zu bleiben, diesen Grundsatz beherzigend. Ich begrüße Sie zur internationalen, hoffentlich horizontalen, erweiternden Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, unerschütterlich, gut gelaunt, auch an diesem Mittwoch, dem 14. Mai 2025. Siehe, die Welt ist nicht verdammt, es kommt gut und bald ist auch wieder Ostern. Es gibt keinen Grund für Weltuntergangsstimmung, für Kulturpessimismus gibt der Apokalypse keine Chance. So lautet ja die Devise, spätestens seit der Corona-Pandemie in dieser Sendung. Damals war es ja phasenweise kaum mehr auszuhalten, all diese Trauergesichter täglich am Fernsehen und dieser staatliche Overkill. Aber man hat den Eindruck, dass unsere Behörden irgendwie zu viel da aus der Schnapsflasche der Macht gekostet haben. Irgendwie ist ja dann im gleichen Stil weitergegangen und man muss immer wieder die Freiheit, die eigene Autonomie und das Recht auf freie Meinungsäußerung verteidigen. Das sind Errungenschaften, die stets bedroht sind, gerade auch von jenen, die sich diese Werte angeblich auf die Fahnen geschrieben haben, die immer von Demokratie reden, aber nur sich selber meinen. Ich beginne mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige zu einer ganz wichtigen Thematik. Die Kernenergie erlebt weltweit gerade eine Renaissance. Moderne Kernkraftwerke, SMRs, sind kleiner, sicherer, günstiger, leistungsstärker und sauberer als die Vorgängergenerationen. Neue Technologien und die Kernfusion machen diese Fortschritte möglich. Auch in der Schweiz wird der Ruf nach der neuen, sauberen und zuverlässigen Kernenergie immer lauter, um die Energiesicherheit langfristig zu gewährleisten. Und ich bin sicher, nicht nur in der Schweiz. Am Freitag, dem 27. Juni 2025 findet im Hotel The Dolder Grand Zurich der Arnova Nuclear Energy Summit statt, eine ganztägige Investitionskonferenz. Auf dem Programm stehen Präsentationen führender internationaler Experten zu den wichtigsten Themen. Die Konferenz soll den Teilnehmern ein umfassendes Verständnis der globalen Renaissance der Kernenergie und der damit verbundenen Investitionsmöglichkeiten vermitteln. Viele der Referenten präsentieren ihre Ideen und Erkenntnisse zum ersten Mal in Europa und in der Schweiz. Zum Beispiel Jack DeWitt von Oklo Inc., einem Unternehmen aus den USA für fortschrittliche Nukleartechnologie, das revolutionäre kleine und modulare Reaktoren entwickelt. Oder Brian M. Smith, der Leiter der Reaktorentwicklung beim US National Laboratory in Idaho. Aus der Schweiz sind SVP-Nationalrat und Energiespezialist Christian Imark sowie René Sarafian, stellvertretender Werksleiter des Kernkraftwerks Göhn. Dennicken dabei. Moderiert wird die Konferenz von mir, Roger Köppel, Chefredaktor und Verleger der Weltwoche. Zur Registrierung zum Arnova Nuclear Energy Summit gelangen Sie über diesen Link arnova.com/nuclear-2025 arnova.com/nuclear-2025. Ich habe es noch orange unterstrichen hier, fett gedruckt. Bitte schauen Sie sich das an. arnova.com/nuclear-2025. Dann sind Sie dabei. Ein Thema von allergrößter Wichtigkeit und Brisanz, da muss man weiter nachdenken und auch politisch bohren. Ist ja unglaublich, was man da in Deutschland gemacht hat. Ohne Not diese Ampelregierung. Einfach die Kernkraftwerke abgestellt, mit der Folge, während man ja gleichzeitig ausgestiegen ist aus dem russischen Gas, aus dieser jahrzehntelang auch im Kalten Krieg laufenden Verbindung. Das hat die Energiepreise hochgepusht und da mussten sie wieder Kohlekraftwerke hochfahren, die größten Dreckschleudern. Und jetzt meint man, wenn man das, die nukleare Energie aus Frankreich holt, dass dann dort die Sache sicher ist. Ich meine, da sehen Sie die ganze Kurzsichtigkeit, die ganze emotionale Verdummung, ja, die Verblödung der Politik ist hier zu besichtigen. Und wissen Sie, die Leute, die das machen, das sind dann die gleichen gewesen, die sich beispielsweise im Ukraine-Krieg da ganz weit oben hoch aufs Ross gesetzt haben und allen, die sich da scheu irgendwo zu Wort gemeldet haben, die es gewagt haben, vielleicht ein Fragezeichen zu setzen und allenfalls da etwas skeptische Gedanken, Zweifel einzustreuen, die wurden da runtergefahren, runtergebrätscht. Also, dass es Gott erbarmt hat. Unglaublich, was da läuft. Diese Machtarroganz, die gibt es immer wieder zu entlarven. Unsicheres Europa, sichere Schweiz, meine Vortragstournee in der Schweiz durch die wunderschönen Städte unseres Landes. Heute Abend bin ich in Chur ab 18 Uhr. Vielleicht machen Sie noch einen Abstecher, wenn Sie da nicht allzu weit entfernt gerade zugange sind. In Chur sind wir und dort können Sie sich noch anmelden. Weltwoche.ch/Chur. Weltwoche.ch/Chur. Türöffnung 18 Uhr, Beginn 19 Uhr, Eintritt 25 Franken, alle sind herzlichst eingeladen. Schon viele Auftritte liegen hinter mir und niemals halte ich den gleichen Vortrag zweimal, sondern das wird immer wieder aktualisiert. Das wird natürlich laufend, das ist ein Work in Progress, wie es da neudeutsch heißt. Also im Blues Cinema Chur sind wir da an der Sommerausstraße in Chur und am Mittwoch, dem 21. Mai im Elefantenhaus Müllematstraße in Liestal. Und danach geht's dann weiter. Am 4. Juni sind wir in Thayngen. Also Sie sehen, das Programm, es schreitet voran. Und es würde mich natürlich freuen, wenn Sie dabei sind. Ich habe es in der Schweizer Ausgabe schon gesagt. In Deutschland haben Sie einfach, Entschuldigung, eine Terrorherrschaft der Linken. Und man ist sich dessen gar nicht so bewusst. Und von dieser linken Macht, von dieser Übermacht, von dieser linken Überheblichkeit haben sich eben auch die Bürgerlichen, die Softbürgerlichen, die Mittebürgerlichen, die CDU, CSU vor den Karren spannen lassen mit ihren Politikern. Die merken gar nicht, dass sie selber am Nasenring auf die Schlachtbank in Anführungszeichen geführt werden sollen. Denn was wir beobachten in Deutschland ist einfach die Verabsolutierung der linken Agenda. Du darfst nicht mehr rechts sein. Du darfst einfach nicht sagen, was von diesem linken Paradigma abweicht. Und das haben sie in den letzten Jahren systematisch, auch mit bürgerlicher Beteiligung, jetzt durchgebracht. Erinnern Sie sich an die Klimathematik. Ich meine, dass Sie über Umweltschutz reden, da ist dagegen gar nichts einzuwenden. Aber wenn man sich gegen diese völlig übertriebene und in den Resultaten, siehe CO2-Ausstoß, siehe Kohlekraftwerke, völlig kontraproduktive Klimapolitik, wenn man die kritisiert hat, dann wurdest du runtergefahren. Bei Corona durfte man gar nichts sagen und im Ukraine-Krieg, als man glaubte, Corona ist vorbei, ist das große Aufatmen, da ging es gleich weiter, da wurde wieder die Reitpeitsche gezückt und hier natürlich auch von den alten kalten Kriegern, von den Bürgerlichen. Aber das Modell, das dahinter steht, dieser Meinungsterror, dieser Jakobinismus, dieser linke Meinungsabsolutismus, das kommt eben von links. Und da haben die Bürgerlichen versagt, da haben die Medien versagt in Deutschland, die hier keinen Widerstand geleistet haben. Sie müssen eben immer wieder, wie der Winkelried in der schweizerischen Sage, sie müssen den Iren immer wieder eine Gasse hauen. Sie müssen diese Freiräume verteidigen, sonst werden sie überrollt vom Staat. Und auch wenn da die antiautoritären 68er, die Linken, ja, die WG-Politiker dann plötzlich das Kommando übernehmen, dann merken sie plötzlich, dass das noch schärfer zugeht als im übelsten Kasernenton der schon weiter zurückliegenden Vergangenheit, dass ihr also auch eingepeitscht wird, dass ihr eben auch so ein hackenknallendes, ja eben wilhelminisches Kasernengehabe plötzlich Einzug hält. Und zwar unter grüner, unter linker Aufmachung. Das ist gefährlich und ich will das etwas drastisch hier zur Kenntlichkeit entstellen, weil damit eben die Demokratie zu Schanden geritten ist. Und wir haben in der Weltwoche jetzt dokumentiert, dieses Geheimgutachten des Verfassungsschutzes, ich meine, da geht es ja gleich weiter. Ich meine, wenn die staatlichen Behörden der Meinung sind, es gäbe eine Partei, die von Millionen von Deutschen, anständigen Deutschen, guten Deutschen, ganz normalen Deutschen gewählt wird, mit Politikern, von denen viele früher in der CDU waren. Eine Partei, die ungefähr 600.000 Wähler hat, die früher die SPD gewählt haben. Und jetzt kommt also der Verfassungsschutz und sagt, das sind die Rechtsextremen, das sind die neuen Nazis, die wollen unsere Demokratie über den Haufen werfen. Ja, sind denn all, dann müssen sie eigentlich alle Parteien beobachten bei diesen Wählern. Wählerbewegungen, weil die AfD, die hier gemeint ist, die hat ja aus allen Parteien Wählern bekommen. Also das ist ja völlig, völlig verrückt. Der Verfassungsschutz müsste sich selber, der müsste das ganze Land beobachten. Es gibt übrigens ein Buch, eine Groteske des Schweizer Schriftstellers Friedrich Dürrmatt, wenn ich den Titel hier nochmal, ein Spätwerk, wenn ich den Titel hier noch einmal richtig zusammenbringe, vom Beobachten des Beobachters beim Beobachten des Beobachters. Also alle beobachten sich selber. Das ist das Sinnbild einer paranoiden Gesellschaft, beziehungsweise einer Gesellschaft, in der der Staat zum Wächterstaat wird, auch zum Gesinnungsstaat, und wo da auf den Burgzinnen der Verwaltung plötzlich diese Schießschartenaugen und diese Inquisitionsgesichter, übrigens von ihnen bezahlt mit den Steuern, die fangen an, die Bevölkerung zu beaufsichtigen. Ich meine, es geht ja hier nicht nur gegen die Politiker, hat man das nicht gemerkt? Es geht gegen die Bevölkerung, die das macht, was Demokratie eben ist, nämlich sie möchte einen politischen Wandel und sie glaubt, sie hofft, sie gibt vielleicht einmal einer AfD eine Chance, eine Partei, die verleumdet wird, die heruntergeschrieben wird, eine Partei, die ja noch jung ist und auch viele Fehler macht, selbstverständlich, und da mögen auch ein paar halbseidene Gestalten mitwanken und mitmarschieren. Ja, das hat es ja immer wieder gegeben, ungeachtet all dessen, sind die skeptischen, selbstkritischen Deutschen der Auffassung, man müsste vielleicht mal die etwas stärker nach vorne bringen, weil was sie sagen und was sie aushalten, wirkt auf uns jetzt glaubwürdig und überzeugender als das, was die anderen da in den Sand gesetzt haben, und zwar nachweislich in den Sand gesetzt haben. Das ist die Demokratie. Und wenn der Staat hier dagegen hält, meine Damen und Herren, ist eben keine Demokratie mehr. Und darum ist jetzt dieser Geheimbericht, ich meine, das ist ja auch, dass die Metapher gewissermaßen der schlagende Beweis dafür, dass etwas nicht stimmt. Wenn eben eine Partei dermaßen gefährlich sein soll, ja, dann muss man doch alle Wähler aufklären, dann muss man das doch am helllichten Tage, muss man das tun, sagen, hier habe ich den Bericht, eine Executive Summary, 30 Seiten, nur 10 Seiten. Wenn Sie beweisen wollen, dass diese oder irgendeine Partei den Staat kaputt machen will, dann müssen Sie ja klare Beweise auf den Tisch legen und das müssen Sie in überschaubarer Form machen. Jetzt hält man es geheim, das ist ja auch schon wieder diese Dunkelkammerpolitik, das ist ja wie unter dem Sonnenkönig in Frankreich, das hat ja, das ist diese geheime Kabinettspolitik, die da gemacht wird, diese Verleumdungs- und Intrigenpolitik, und das hat doch in einem demokratischen Staat überhaupt nichts zu suchen. Und zweitens, wenn du über 1000 Seiten schreiben musst, wenn du so viele Seiten brauchst, um etwas zu begründen, ja, dann hast du keine Gründe. Sicher keine überzeugenden. Da musst du so eine gewaltige Materiallawine produzieren, um die Leute zu erschlagen. So eine Art Festungswall wird da aufgetürmt. Eine Brandmauer, die übrigens ein ganz wichtiges Thema ist. Ich habe eine Umfrage gesehen in der Wochenzeitung Die Zeit, dass Brandmauern die Deutschen extrem beschäftigen, weil das natürlich eine Brandmauer gegen die deutsche Bevölkerung ist. Es ist eine Brandmauer gegen die Demokratie. Und erneut, wissen Sie, den Linken mache ich hier nicht mal einen Vorwurf. Diese linke Meinungsintoleranz, diesen Meinungsterror, diese politische Korrektheit, dieser Jakobinismus, ist ein Merkmal. Gibt's auch von der rechten Seite, muss man sagen. Also in der Macht werden alle übermütig und da gibt's auch Machtmissbrauch von der anderen Seite, das will ich nicht in Abrede stellen, aber die Linken sind da schneller verführt. Warum? Weil sie sich eben im Bunde mit den höchsten moralischen Werten glauben. Die Linken haben immer die Neigung, jede politische Diskussion zu moralisieren. Wir sind für die Gerechtigkeit. Wir sind sozial, wir sind für die Umwelt, und jeder, der gegen uns ist, der ist unsozial, der ist gegen die Gerechtigkeit, der ist gegen die Freiheit, der ist gegen das Soziale, ist menschenverachtend und so weiter. Man möchte nicht diskutieren, man ist im Grunde der Auffassung, dass die eigene Position, das sind gar keine Interessen, das sind gar keine konkreten Stellungnahmen, sondern das ist das Gute, Wahre und Schöne, was man selber vertritt. Und wenn du diese Auffassung hast, und leider haben sie viele, vor allem die jungen linken Generationen, die älteren Sozialdemokraten in Deutschland natürlich viel weniger, auch die, die wir immer wieder interviewen in der Weltwoche, das ist noch ein sozialdemokratischer Realismus, der dort zum Vorschein kommt. Aber die jungen Generationen, ich nenne das die Klappentextlinken, das sind die, die von Büchern immer nur die Klappentexte gelesen haben oder oder die Zusammenfassung früher im Kinderliteraturlexikon oder heute auf Artificial Intelligence, wenn es dann hochkommt, und die nehmen einfach so Brocken heraus, und das ist halt einfacher zu moralisieren als zu argumentieren, und deshalb trumpfen sie dann auf und sind irgendwelche YouTube-Stars für 2 Wochen und dann sind sie wieder weg, wie da der mit der blauen Frisur, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, Nemo oder irgend so etwas, oder ist das der vom European Song Contest, fragen Sie mich nicht. Das sind hier die ganz großen Probleme, also dass da eben tatsächlich von links so etwas betrieben wird, dass man denen, ja, das liegt da irgendwo in der Natur der Sache, aber dass eben die Bürgerlichen mitmachen, dass eine CDU, CSU da mitmacht, das ist nicht in Ordnung. Da merkt man eben, dass sie gar nicht realisiert haben, dass sie es selber sind, die mitgemeint sind, und die CDU, CSU ist heute in einer Geiselhaft der Linken. Wir sind sehr gespannt, und ich gebe ihm auch den Kredit, obwohl ich größte Zweifel habe, weil ich einfach glaube, bei Friedrich Merz stimmt das Motiv nicht. Verzeihen Sie das? Ich meine, ich falle hier als Schweizer aus der Rolle, wenn man immer wieder den Deutschen sich da so handgreiflich einmischt, aber Sie sehen ja, das beschäftigt uns, das beschäftigt auch mich. Bei ihm stimmt einfach das Motiv nicht. Ich meine, wenn du dermaßen unbedingt Kanzler werden willst, dann bist du einfach nicht unabhängig, dann bist du bereit für dieses Ziel. Das ist wie der hoffnungslos Verliebte, der alles macht für die Frau und am Schluss wird er natürlich auch von der Frau nicht mehr respektiert. Das ist einfach ein Mangel an Unabhängigkeit, an Sachbezogenheit. Und heute wird er ja sein Regierungsprogramm vorlegen, 45 Minuten Rede im Bundestag. Wir werden sehen, da sind schon einzelne Brocken durchgesickert hat. Der Carsten Dienemann hat gesagt, das wäre dann die eigentliche Agenda 2030. Ja, wir sind gespannt, und ich habe ja hier schon etwas vorschnell. Ich lechze natürlich, ich schürfe nach positiven Meldungen. Ich habe hier natürlich bereits in Aussicht gestellt, dass die Deutschen die Grenzen zumachen. Sie haben mich dann korrigiert, gesagt, ja, da ist noch gar nichts zu, da ist noch gar nichts geschlossen worden. Gut, wir werden sehen. Aber es findet zumindest eine geistige Wende statt, was die Migrationspolitik angeht. Nicht nur in Deutschland, in vielen Ländern ist auch höchste Zeit geworden. Ich habe in der Schweizer Ausgabe auch darüber gesprochen. Unglaubliche Mitverantwortung bei diesen Missständen, bei der Migration, auch der Bürgerlichen, der Konservativen und vor allem der Medien, die alles verketzert und heruntergeprügelt haben, dass nicht bei diesem United Colors of Benetton Evangelium der offenen Grenzen und jeder Ausländer ist ein besserer Deutscher und so weiter und wir müssen möglichst viele holen und das sind alles Arme und wer von Ausländerkriminalität redet, ist selber ein halber Krimineller. Das sind diese Das ist eben dieser Meinungsterror, den ich vorhin schon angesprochen habe. Also welche Projekte wird Merz als nächstes angehen? Man wird sehen, die große Erklärung, die Regierungserklärung heute am Bundestag. Dann Trump im Nahen Osten. Ja, mir ist ein amerikanischer Präsident lieber, der Deals macht, der auf Wirtschaft setzt, als auf sinnlose Kriege. Jetzt ist er im Nahen Osten und er hat dort, wird heute übrigens nicht geschrieben in den Medien, hat er ein glühendes Plädoyer für das Selbstbestimmungsrecht der Völker gehalten. Und wenn Trump das ernst meint, dann sage ich Bravo. Und das hat man noch gar nicht gemerkt, was das für ein amerikanischer Präsident ist, der das eben ernst nimmt. Das ist übrigens Präsident Wilson gewesen, der große Idealist am Ende des Ersten Weltkriegs, der in seinem Punkteplan damals das Selbstbestimmungsrecht der Völker proklamiert hat. Leider haben es dann die Amerikaner nicht so ernst genommen mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker, sondern sie haben dann gerne bestimmt für die anderen Völker. Und wir sehen ja auch jetzt in Europa, dass hier die Europäer eigentlich ferngesteuert sind von den Amerikanern, aber selber schuld. Wenn man natürlich alles kaputt macht, auch in den Beziehungen mit Russland, wenn man dermaßen gegen die eigenen Interessen handelt und dann auch noch im Begriff ist, sich mit China anzulegen, jetzt zum Glück scheint das wieder etwas abzukühlen, diese Hitzkopf-Mentalität, ja, da muss man sich nicht wundern, wenn du am Schluss gar nichts mehr bist, wenn du dich dermaßen durch Ignorierung der eigenen Interessen ins Abseits manövrierst. Aber Trump, der macht das richtig und ich habe es gestern schon gesagt, ich unterstreiche das doppelt. Mit jeder Amtshandlung wird mir dieser Präsident sympathischer. Ich weiß, das darf man nicht sagen als Journalist, da muss man skeptisch sein. Wir sind schon skeptisch und wir haben immer bewiesen, dass wir auch die Kraft haben, gegen den Mainstream zu gehen und nicht einfach nur bequem mitzuschwimmen. Dann der neue Außenminister Wadepool, das ist ja auch noch eine Debatte, wie man das eigentlich richtig ausspricht. Putin spielt auf Zeit. Da ist sie wieder, die Überheblichkeit der deutschen Außenpolitik. Ja, dieser Putin, der pfeift da aus dem letzten Loch, der kommt schon auf den Knien gekrochen, um jetzt mit uns reden zu können. Der ist am Ende. Ich habe diese Sprüche schon 2022 gehört von amerikanischen Generälen. Oh, Putin ist militärisch geschlagen. Im nächsten Februar haben wir Mariupol zurückerobert. Zynismus. Tausende, Hunderttausende mussten sterben, Entschuldigung, mussten draufgehen, einfach weil da ein paar dieser Sandkastenstrategen und Kiesewetters und wie sie alle heißen, und bei den Amerikanern haben sie auch eine ganze Legion von denen, aber eben auch in Deutschland, in der Außenpolitik, weil die mit dieser Überheblichkeit da, mit dieser salonparfümierten Überheblichkeit da über die anderen hinweggezogen sind. Was heißt denn? Ich meine, das ist doch schon die falsche Ansage. Das ist doch keine Diplomatie, wenn Sie mit solchen Sprüchen kommen. Ja, der andere, der muss ja da auf Zeit spielen. Der andere ist ja da in einer Notlage. Das ist doch keine Diplomatie. Das ist Arroganz, meine Damen und Herren. Das ist die Vorstufe zum Konflikt. So redet man nicht miteinander, wenn es einem ernst ist, mit einem Friedensschluss. Und da haben einige in Europa noch gar nicht gemerkt, wie es läuft. Und die sollten nach Washington schauen. Trump macht das nämlich richtig. Zuckerbrot und Peitsche, nicht diese Mackersprüche, die gar nichts bringen. Das ist Joe Biden-Politik. Keine Diplomatie, nur Ferngeschosse, Fernlenkgeschosse, Verbale, dass man den anderen anpöbelt. Damit bringen sie gar nichts zustande. Und ich frage mich einfach, dieser neue Außenminister soll ja ein erfahrener Diplomat sein. Ja, wenn er das ist, ja, wieso sagt er dann das? Wieso redet er so? Arbeiter der Kölner Fordwerke streiken, ja, die Ballade der Automobilindustrie in Deutschland. Was wusste Frankreichs Premier über Missbrauch an einer Schule? Das wird natürlich auch immer hochgekocht. Da geht es um eine, glaube ich, katholische Schule in Frankreich. Und Blockbuster-Alarm mit Tom Cruise in Cannes. Ja, der zweite Teil von Mission Impossible. Dead Reckonings ist nun offensichtlich fertig. Tom Cruise, auch nicht mehr der Jüngste, wobei er sieht immer noch relativ jung aus. Kein Fältchen da in seinem makellosen Lausbuben- und Actionhelden-Gesicht. Tom Cruise, eine beeindruckende Figur. Spielt seit etwa 35 Jahren mehr oder weniger immer die gleiche Rolle. Das aber überzeugend mit einer Energie und mit einer Disziplin, die beeindruckt und die eben auch die Leute begeistert. Er ist nicht umsonst einer der wertvollsten Stars der Gegenwart. Ich sage Ihnen gleich hier, der Mission Impossible, das ist natürlich die amerikanische James-Bond-Variante. Das ist sozusagen James Bond auf Steroiden, James Bond auf Speed und Tom Cruise immer wieder ganz vorne dabei mit den Stunts. Und als der erste Mission Impossible rausgekommen ist, Cobra übernehmen sie, hieß ja diese Serie noch im Fernsehen mit Martin Landau und anderen, dem Mann, der ja dann auch bei Mondbasis Alpha 1 mitgespielt hat und schon, ganz interessant, in diesem Hitchcock-Klassiker North by Northwest mit Cary Grant, dann eben von Cobra übernehmen sie Mission Impossible, der erste, noch in den 80er Jahren gedreht in Prag, sehr anspruchsvoll vom Hitchcock-Wiedergänger-Regisseur Brian De Palma mit dieser wahnsinnigen Szene mit Jean Reno als Helikopterpilot, fliegt er in den Tunnel hinein und das Rotorenblatt dann bleibend hier an der Kehle, einen Millimeter entfernt von Tom Cruise, und die Szene, wie er da bei Langley im CIA-Hauptquartier an diesen Fäden runtergeht, das ist schon großes Kino. Und damals, wer war da eigentlich noch James Bond? War da noch der Roger Moore oder bereits der Timothy Dalton, der James Bond? Also mehrere Generationen von James Bond-Darstellern hat Tom Cruise überspannt. Er spielt immer noch den amerikanischen James Bond. Ethan, wie heißt er schon wieder? Ethan irgendetwas, Ethan Edwards, Ethan Hawke. Nein, das sind die anderen. Ethan Edwards, das ist Tom Ford, The Searchers mit John Wayne. Sie sehen, es bricht der alte Filmkritiker hier wieder aus mir hervor. Meine Damen und Herren, wir können uns freuen, zumindest im Kino Mission Impossible, der zweite Teil dann wehmütig, vermutlich muss man Abschied nehmen, gibt es nochmal einen neuen, kann ich mir fast nicht vorstellen. Ihnen wünsche ich einen tollen Tag, vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International für heute. Ein ziemlich umfangreiches Paket, das ich Ihnen da zugemutet habe. Ein Wechselbad der Stimmungen und Gefühle. Wir bleiben dran. Vielen Dank, bis bald.